Für die heutige Late Night Show melden wir uns vom Spiel am Nil im Staatlichen Museum für ägyptische Kunst in München und wir reden heute über Dungeons & Dragons und ein Indiana Jones Rätselspiel.
Wir versuchen, dieses neue Spiel auszuprobieren und spielen gerade das Tutorial durch. Und es ist relativ kompliziert, aber es ist ein gutes Tutorial. Von daher versuchen wir, die Geschichte irgendwie zu erleben. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man nicht in 5 Minuten lernt, was ganz schön ist.
Und wie findest du bisher die Veranstaltung?
Ich finde sie sehr spannend, weil es einfach eine gute Möglichkeit ist, Spiele auszuprobieren. Und ich bin immer auf der Suche nach Spielen, die mehr sind als Monopoly, wenn ich das so sagen darf. Und die Kinder sind sehr begeistert, auch gerade von, wenn Spiele mit Geschichten zusammenhängen. Und das ist bei dem Spiel zum Beispiel ganz schön. Mit meinem jüngeren Sohn habe ich schon zum Beispiel Andor komplett durchgespielt. Von daher auf dem Niveau bewegen wir uns so ein bisschen. Und es macht einfach Spaß, wenn man noch ein bisschen den Horizont erweitert und noch 2, 3 andere Spiele links und rechts auch kennenlernt.
Wir spielen gerade ein Familienspiel, der zerstreute Pharao, wo man sich hauptsächlich Sachen merken muss, die hier auf dem Plan versteckt sind.
Doch, ist nett, ist kleiner als andere Spielemessen oder sowas, wo wir bisher waren. Ja, finde ich gut.
Ich erkläre gerade Minefa. Das ist ein Expertenspiel, was nächstes Jahr im Hause Pegasus, soweit ich weiß, rauskommen soll. Die Spieler versuchen gegeneinander möglichst die meisten Siegpunkte zu machen, indem sie Mumien mumifizieren, auf dem Nil Steine antransportieren, beziehungsweise Priester in den Tempel schicken, um dort daraus dann am Ende einer Runde die meisten Siegpunkte zu generieren.
Wir spielen also Camel Up. Dabei geht es darum, dass die Kamele hier im Kreis einmal rumlaufen und wir wetten sozusagen darauf, welches Kamel die Etappe jeweils gewinnt. Also jeder Würfel wird einmal gezogen, bis hier die Zelte voll sind und dann wird gewertet und man kriegt immer Geld und am Ende, wenn man einmal rum ist und das Spiel vorbei ist, hat der gewonnen, der das meiste Geld gemacht hat, sozusagen.
Und können Sie kurz erzählen, wie finden Sie die Veranstaltung? Haben Sie Spaß?
Ja, sehr gut bis jetzt.
Wir wollen die Gunst der Götter erhalten und versuchen da mit Ressourcen verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und wir haben hier auch ein variables Aktionsrundell, wodurch jede Runde ein bisschen anders sich gestaltet. Super, dass auch alles im Thema Ägypten ist, finde ich wirklich toll. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele Brettspiele auch mit diesem Thema gibt.
Hallo Roxane, wir kennen dich ja schon aus anderen Videos, auch hier aus dem Museum. Und du bist quasi das Patenelter für Spiel am Nil.
Patenelter klingt gut, ja. Es ist mein kleines Baby, was hier etwas schnell sehr groß geworden ist. Spiel am Nil, unser Brettspiel- und Rollenspiel-Event mit Ausstellung und Vorträgen, ist gewachsen, größer als ich das gedacht habe, weil das nämlich ganz, ganz viele begeisterte Paten gefunden hat, die dafür gesorgt haben, dass es schnell groß wird. Spiel am Nil entstand durch eine kleine Idee letztes Jahr auf der Spielwiesen in Augsburg, wo wir festgestellt haben, dass es ganz, ganz viele Brettspiele mit Ägypten-Thematik gibt. Und wir haben uns gedacht, naja, wir könnten uns hier bei uns im Museum auch mal so zusammensetzen zum Spiele spielen. Aus dem einfach zusammensetzen und Spiele spielen ist jetzt ein ganzes Wochenend-Event geworden.
Inklusive Vorträge. Also was kann man sich hier anhören? Was sind das für Fachvorträge?
Also die Fachvorträge beschäftigen sich vor allem mit der Geschichte des Brettspiels und natürlich speziell der Archäologie im Brettspiel. Wir haben heute Nachmittag noch einen Vortrag, der sich um die altägyptischen Spiele dreht. Morgen bin ich schon sehr gespannt, einen Vortrag zu Altägypten im Videospiel. Das heißt, wir haben also nicht nur analoge, sondern auch digitale Spiele mit dabei. Das wird, glaube ich, ziemlich spannend. Wir haben auch noch zwei Podiumsdiskussionen, wo wir unter anderem mit Rainer Knizia, mit dem großen deutschen Spieleentwickler, reden, wie man denn Ägypten als Spielthema unterbringt. Und weil Spiele im Museum ein ganz neuer, heißer Trend sind gerade, sind wir natürlich auch voll dabei und haben morgen eine Runde zu Spielen im Museum. Wie macht man das denn? Wie macht man Spieleausstellungen und wie bringt man solche Spiele-Events in den Bereich Museen?
Und man kann auch einfach sich hier hinsetzen und Dinge spielen. Ich habe gesehen, dass ihr da ganz viele verschiedene Leute habt, die hier partnermäßig dazukommen und was anbieten. Was kann man hier alles machen?
Wir haben ganz viele freie Spieletische. Wir sind gefördert worden von Spiel des Jahres und haben jetzt ein kleines Sondersammelgebiet in unserer Bibliothek zu Spielen, Brettspiele. Das heißt also, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir so etwas gemacht haben. Wir haben also eigene Brettspiele, teils auch historische Brettspiele. Wir haben ein paar Leihspiele vom Spielearchiv in Nürnberg und wir haben zwei Supporter, die uns unterstützen. Das ist einmal Pegasus-Spiele, die uns unter anderem Mennefer vorstellen. Das ist ein ganz neues, tolles, großes Ägyptenspiel, was gerade zu Spiel Essen auf Englisch erschienen ist und jetzt demnächst bei Pegasus auf Deutsch herauskommt. Hier kann man es exklusiv schon mal anspielen. Und wir haben dann noch die Boardgame-Box bei uns zu Gast, die unter anderem das großartige Arcase vorstellen. Pegasus hat auch noch einsteigerfreundliche Rollenspielrunden, also auch da kann man ganz bequem mal hineinschnuppern.
Genau, ich habe gesehen, dass man hier in Cthulhu in eine Nekropole gehen kann, was natürlich passt. Und Leute, die, ich habe gesehen, es sind auch Leute von einem Trading-Card-Game-Laden da, weil jedes gute Trading-Card-Game einen Ägypten-Bezug hat, von Yu-Gi-Oh! Bis eben zu einer Erweiterung von Magic und so weiter.
Genau, also auch da, das ist Tableflip Augsburg, die bei uns hier sind, die ihre Trading-Cards vorstellen. Ich habe gehört, es gibt irgendwie auch Lorcana, was wohl auch so ein bisschen Ägypten-Bezug hat, ist überhaupt nicht mein Thema. Ich
es ist, keine es ist ein Disney-Spiel, da kann man wahrscheinlich irgendwas...
Orientalische Charaktere in Ägypten irgendwie einbringen. Yu-Gi-Oh! Haben sie, glaube ich, auch dabei. Ich habe noch gar nicht bei ihnen vorbeigeschaut. Man kann übrigens auch das altägyptische Senet bei uns spielen. Mhm. Kann also auch spielen wie im alten Ägypten-Spiel am Nil.
Ja, ich habe gesehen, dass da Leute schon die Stäbchen geworfen haben für Senet. Ich habe es mir gestern erklären lassen.
Es rattelt sehr, ja, das stimmt. Also wir sind sehr gespannt.
Ja, man sollte so etwas natürlich erst fragen, wenn das Ganze durch ist. Aber ich habe mitbekommen, wie viel Aufwand das war, das Ganze zu organisieren, dafür zu, halt eben die Leute auch zu finden, die die Vorträge halten und so weiter und so fort. Und da du die Person bist, die, glaube ich, gefühlt das meiste davon gemacht hat, hat es für dich sich gelohnt? Also bist du zufrieden für so aktuell mit dem ersten Blick drauf?
Also der Auftakt gestern war schon ganz großartig. Es ist jetzt auch schon toll angelaufen. Es sitzen Leute und spielen. Sie sind alle begeistert. Wir haben bisher nur positives Feedback bekommen. Es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Also ich bin jetzt, so langsam bin ich tiefenentspannt, die Technik läuft, die Leute sind da, wir sitzen nicht alleine vor leeren Tischen. Ja, also es macht Spaß, es ist großartig, es war ein ziemlicher Aufwand. Wir sind sehr stark unterstützt worden in der Organisation von den Boardgame Historian, Lukas Boch und Anna-Clara Falke, die sich auch wissenschaftlich eben mit der Brettspielforschung auseinandersetzen und die solche Spiele-Events durchaus auch schon mit Museen zusammen gemacht haben. Ich glaube bisher noch nicht in dieser Größe. Es ist halt irgendwie eskaliert, aber es ist großartig. Also es ist sehr schön, dass auch viele Leute mit dazugestoßen sind, die uns immer weiter auch unterstützen und uns beistehen. Wir haben halt einfach die Kontakte gar nicht gehabt bis jetzt. Und jetzt hat sich das alles so ein bisschen angetan und das ist schön. Das macht Spaß und das werden wir auf jeden Fall wieder tun.
Die Tiefen von Phandelver, der zersplitterte Obelisk, ist die deutsche Version von einer Kampagne für Dungeons & Dragons in der 5. Edition, die die erste Einsteigerbox für D&D in der 5. Edition fortsetzt. Dementsprechend ist dieser Band zu einem Drittel auch erst nochmal diese Kampagne, nämlich die Phandelver-Box. Und das ist für einige Leute vielleicht ärgerlich, die sich dann zu zwei Drittel nur ein neues Buch kaufen. Aber für andere ist das eine Möglichkeit, an diese Kampagne ranzukommen, denn die ist auf Deutsch gar nicht mehr so leicht zu kriegen. Wir haben diesen Band schon mal in der englischen Version besprochen. Deswegen hier der Verweis an diese alte Late-Night-Show. Diese Version jetzt hier, also der Rezension, wird dementsprechend eher eine kurze Zusammenfassung und ein Kommentar zu der deutschen Übersetzung. Die Kampagne verspricht ein bisschen was an Metaplot aufzuklären, um Obelisken, die in allen möglichen Abenteuern aufgetaucht sind, und die Fortsetzung zu sein von der Einstiegskampagne sowie kosmischen Horror und abgefahrene Schauplätze mit reinzubringen. Vor allen Dingen liefert sie aber eine ganze Reihe von Dungeons. Diese Dungeons sind per se nicht schlecht, sie sind aber ein bisschen repetitiv und die Weirdness, die kommt erst ganz am Ende, und es wäre eigentlich schöner gewesen, vielleicht das früher mit reinzubringen, um dieses Versprechen zu halten. Auch wird nicht wirklich was aufgeklärt zu den Obelisken, die in anderen Abenteuern auftauchen. Es geht explizit um einen Obelisken in Phandelver und um einen Haufen Goblins, der sie sucht, und wiederum, welche Macht hinter diesen Goblins steht und sowohl für Phandelver als auch für die gesamten vergessenen Reiche vielleicht eine sehr große Gefahr darstellen könnte, weswegen man dann den abgefahrenen finalen Schauplatz hat, der wirklich sehr schön geworden ist. Was etwas anstrengend ist an diesem Abenteuer, ist die Aufbereitung der Dungeons, denn wie es in D&D 5e üblich ist, ist das Ganze zum größten Teil in Fließtexten abgehandelt, was bedeutet, dass man sehr viel Arbeit als Spielleitung reinstecken muss, um das Ganze halbwegs spielen zu können. Vom Blatt ist das nicht im geringsten möglich. Es ist also ein bisschen Augenwischerei mit dem, was versprochen wurde, was drin vorkommt. Für Einsteiger ist es, denke ich, eine relativ solide Sache und man kann mit viel Vorbereitung aus den Dungeons auch was Schönes machen. Aber insgesamt hat diese Kampagne von uns in der englischen Version schon nur 6 von 10 möglichen Punkten bekommen. Und wir haben uns die deutsche Übersetzung angeschaut und feststellen müssen, dass die sehr arg schwankt. Wir haben eine ganze Reihe an Stichproben genommen und insgesamt kommt es grob darauf hinaus, dass ein Drittel davon brauchbar ist, wenn auch nicht unbedingt schön zu lesen. Ein Drittel davon ist ganz gut geworden, mit auch ein paar schönen übersetzten und übertragenen Formulierungen und Namen. Und ein Drittel weist tatsächlich eine Menge an Schnitzern auf. Da sind Dinge, die nochmal durchs Lektorat durchgeflutscht sind oder durch die Endüberprüfung, wie Grammatikfehler, und dann haben wir Sätze, die sich einfach zu nah am englischen Original entlanghangeln und dementsprechend sämtliche Natürlichkeit im Deutschen vermissen lassen und es schwierig machen, diese langen Fließtexte auseinanderzunehmen und zu verstehen. Je nachdem, wie wichtig euch eine deutsche Übersetzung ist, beziehungsweise deren Qualität, sind das dann also nur noch 5,5 von 10 möglichen Punkten. Und nochmal zu bedenken, dass wenn ihr die Phandelver-Box habt, ein Drittel dieses Buches schon sich in eurem Besitz befindet, beziehungsweise in einer nur leicht überarbeiteten Version. Wechseln wir zu etwas anderem, was die neue Version eines Klassikers ist, den fast alle schon kennen, zum neuen Spielleitungsschirm für die 2024-Version von Dungeons & Dragons in der 5. Edition. Das ist eine sehr lange Formulierung. Das ist er. Und das Interessante daran ist vielleicht weniger das Artwork, auch wenn das eher cartoonig gestaltet ist und knallbunt, was natürlich immer eine Geschmacksfrage ist. Mir gefällt's, ich habe aber mit anderen Leuten drüber geredet, die es furchtbar finden. Wichtiger ist, denke ich, was auf der Rückseite steht, also wie nutzbar dieser Schirm tatsächlich ist. So irrsinnig viel hat sich inhaltlich nicht verändert. Mehr oder weniger so zu 90% sind das die gleichen Daten, die wir hier abrufen können, von Zuständen über dem Bestimmen von Schwierigkeitsgraden, wie viel Schaden man Leuten zumuten kann, bis hin zu den Preisen von üblichen Dingen und Dienstleistungen. Aber das Ganze wurde neu sortiert und neu angeordnet. Dinge sind jetzt teilweise ein bisschen in andere Absätze zusammengefasst worden. Blöcke sind entstanden, die mehrere Informationen miteinander direkt zusammenpacken, anstatt sie in zwei aufzuteilen, wenn es zum Beispiel um das Reiseterrain geht und wie weit man darin kommt. Und die Zustände sind ganz nach links gewandert. Das halte ich für eine relativ gute Entscheidung, denn erfahrungsgemäß sind die Zustände das, was auch erfahrene Spielleitungen am häufigsten nachschlagen müssen und am besten direkt vor Augen brauchen, weil sie sich tragischerweise häufig nur sehr gering voneinander unterscheiden und auch nicht besonders gut klare Begriffe tragen, weswegen man immer wieder fragt, was ist mit Petrified genau mit enthalten und ist man entangled oder ist man grappled? Deswegen die direkt dorthin zu packen, wo man als jemand, der eine Sprache liest, die von links nach rechts geht, als erstes hinschaut, ist schlau. Außerdem ist das Artwork zusammengeschrumpft worden, weswegen wir insgesamt mehr Platz haben, das auch ganz besser zu strukturieren. Und es sind noch zusätzliche Absätze dazugekommen, wie zum Beispiel die Death Saving Throws oder wie die Concentration-Regeln genau funktionieren. Der ist also brauchbarer als das Original, ist tatsächlich ein sehr nützliches Item auf dem Spieltisch, wenn ihr damit arbeitet, weil es wirklich die Dinge zusammenfasst, die man regelmäßig braucht und vielleicht nicht sofort findet, wenn man versucht, sie nachzuschlagen, weil sie auch über 2 Bücher verteilt sind. Und dementsprechend sind das solide 8 von 10 möglichen Punkten, was den Look angeht, das ist Geschmacksfrage. Gut, so viel zu Dungeons & Dragons.
Das ist Thomas von Better Board Games und du bist hier nicht nur, um dir die Veranstaltung anzuschauen, sondern du bist ja auch einer von den Leuten, die für eine Podiumsdiskussion da sind.
Ja, ich wurde freundlicherweise eingeladen, heute mit Rainer Knizia und Spezialisten zum Thema Ägypten auf einer Podiumsdiskussion was zu Brettspielen mit Ägypten-Thema zu erzählen. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich bin hier schon mal durchs Museum durchgelaufen, habe mich ein bisschen inspirieren lassen und mal geguckt, was ich alles nicht weiß und bin sehr gespannt, wie das heute abgeht und was ich auch vor allem noch lernen werde bei der Podiumsdiskussion.
Das heißt, das ist für dich vor allem also nicht nur selber was beitragen, sondern auch wirklich austauschen hier.
Ja, auf alle Fälle. Also ich muss sagen, ich finde immer Spiele mit interessanten Themen total faszinierend und bin vor allem da, um auch was zu lernen und vielleicht auch ein paar Leute kennenzulernen, ein paar neue Spiele auszuprobieren und mich ein bisschen fortzubilden.
Wie findest du die Veranstaltung, also hier Spielen im Museum, also die Kombination einfach?
Also mir gefällt es bisher sehr gut. Langsam fühlt sich das auch hier hinter uns. Die Lichtverhältnisse sind passend zu einem ägyptischen Museum, muss man sagen. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Aber es dient der Atmosphäre und ich finde es ehrlich gesagt total schön, mal an so einem Ort einen Spieleabend zu machen. Ich glaube auch, dass das viele Leute an den Spieltisch locken wird, die sonst normalerweise eher nicht so Gesellschaftsspiele spielen oder halt noch nicht so viele Sachen kennen und dass hier der ein oder andere seine Leidenschaft für Brettspiele entdeckt.
Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch sehr viel Inspiration und ich hoffe, dass du auch die Chance hast, ein bisschen was auszuprobieren hier.
Danke dir, euch auch.
Dankeschön.
Manche Dinge gehören in ein Museum. So zum Beispiel die Rezension zum Indiana Jones Cryptic Spiel, was ein Brettspiel bzw. ein Escape Room Spiel in einer Box ist, mit einer ganzen Reihe an verschiedenen Materialien, allen voran ein Buch mit Texten und Rätselteilen, das als ein Tagebuch von Indiana Jones aufgemacht ist. Das Spiel deckt die klassische Trilogie der Indiana-Jones-Filme ab und macht das Ganze auch tatsächlich sehr charmant, was die Texte angeht. Und versucht dann immer wieder zwischen die einzelnen Szenen, die uns sehr vertraut sind, kleine Rätsel einzubauen, um Orte, Artefakte oder Zusammenhänge zu finden. Die Hälfte von diesen Rätseln ist tatsächlich auch wirklich sehr schön gemacht. Da ist jetzt keine große, bahnbrechende neue Idee drin. Wenn man ein paar Escape-Room-Spiele gespielt hat, dann sind die einem, denke ich, schon vertraut. Aber das Spielmaterial wird auf eine schöne und schlaue Art und Weise genutzt, inklusive auch der Box, die zum Beispiel mal ein Tempel wird, um darin eine Sichtlinie festzustellen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass zwischen diesen Rätseln immer wieder der gleiche Mechanismus auftaucht, nämlich ein Pfadfinderätsel, wo man einen Raum sieht, durch den man sich schleichen oder aus dem man entkommen muss und dann muss man auf einer Folie freihändig sozusagen aus dem Gedächtnis bzw. mit bloßer Einschätzung zeichnen, wo man sich dadurch bewegt und dann abgleichen, ob man mit der Linie, die man gezeichnet hat, nicht doch irgendwie in eine Sichtlinie gelaufen ist oder etwas umgestoßen hat oder ins Feuer gestolpert ist, je nachdem, was die Situation ist. Dieser Mechanismus war das erste Mal ganz lustig, das zweite Mal war er immer noch nett, beim dritten Mal schwante uns langsam, dass das immer wieder kommen wird und gefühlt macht es mindestens 40, wenn nicht sogar 50% des Rätselanteils aus. Das ist tatsächlich auf Dauer ein bisschen störend und hat dazu geführt, dass die Leute, mit denen wir das gespielt haben, relativ schnell, ohne das groß zu kommentieren, beschlossen haben, dass man das immer überspringen kann. Denn eigentlich das Einzige, was da passiert, ist, dass man rumwischt mit einem Stift auf der Folie und am Ende Punkte verliert für die Gesamtwertung der Rätselei, aber nichts macht, was einem groß Spaß macht. Das ist tatsächlich so der große hinkende Pferdefuß an diesem Spiel und ich glaube, es hätte nicht wirklich etwas verloren, wenn man den weggelassen oder zumindest stark gekürzt hätte. Wenn ihr trotzdem euch sagt, ja gut, dann lassen wir es auch weg, dann ist die Spielzeit zwar drastisch gesunken davon, aber mit den restlichen Rätseln können wir Spaß haben, dann ist das immer noch ein schönes und auch wertiges Spiel mit schönen Materialien, aber insgesamt sind das 6 von 10 möglichen Punkten. Und außerdem, wenn ihr nicht gerade große Fans von Indiana Jones seid, dann wird es euch wahrscheinlich auch nicht viel geben, weil dann ist es nur ein Spiel mit ein paar Rätseln, die euch vertraut erscheinen, mit schönen Materialien, aber ohne großen Zusammenhang.
Du bist ja auch zuständig für so Sachen, weil du ja sowas wie Museumspädagogik und
Kulturvermittlung, genau, wie man das
Outreach
auch Deutsch nennt, genau.
Und sowas machst. Und ich habe auch hier schon Kids gesehen, die mit Tablets durch die Gegend gelaufen sind. Also Spiel im Museum, du sagst, das ist der heiße Scheiß, das ist auch ein Thema, das dich generell beschäftigt.
Ja. Also das ist in der Tat, sind wir da wirklich auf der Welle, auf dem Trend. Ich habe vorgestern die Einladung bekommen für die Jahrestagung des Landesverbands Museumspädagogik in Bayern. Klingt etwas dröge, aber das Thema dieser Jahrestagung ist spielend im Museum. Das heißt, ich habe mich natürlich gleich angemeldet, um über unser Event zu berichten. Gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das kommt immer mehr in die Museen auch hinein und ich finde das toll, weil das ist ein ganz anderer Ansatz, nochmal die Institution Museum auch etwas zu bewerben. Museen haben halt immer so die Tendenz, noch so ein Wissenstempel zu sein und Zugangshürden zu haben, die kann man hiermit ein bisschen abbauen, weil wir spielen alle gerne Brettspiele. Das ist ein sehr niederschwelliger Zugang auch zu Museen. Und wenn man dann noch zufälligerweise nach dem Spielen ein bisschen mehr wissen will über das alte Ägypten und in die Dauerausstellung reinkommt, dann haben wir unser Ziel ja schon erreicht.
Genau, dann kann man, nachdem man Miniaturen in irgendeinem Taktikspiel durch die Gegend geschoben hat oder so, schauen, auf was sie basieren.
Genau, und kann die Originale dann im Museum suchen und feststellen, dass sie ganz anders aussehen. Nicht ganz so dramatisch und nicht ganz so golden und nicht ganz so muskulös.
Aber trotzdem beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, dass wir auch hier eingeladen wurden und mal wieder was in eurem, und ich habe das auch im Vorab immer schön gesagt.
Reiner Eigennutz.
Einem wirklich sehr schönen Museum. Also ich finde, es ist wirklich ein tolles Museum in dem Sinne, wie man hier durchgeleitet wird und wie das aufbereitet ist. Und ich bin gerne hier und ich freue mich, dass wir hier dann auch so Sachen machen dürfen, wie eine Late-Night-Show drehen oder so etwas. Also gegenseitiger Nutzen auf jeden Fall.
Ich habe euch ja auch einfach sehr gerne hier. Und wenn man das Ganze dann noch auf berufliche Basis setzen kann, umso besser. Es funktioniert, ihr seid total problemlos und ganz pflegeleicht. Und Indy ist sowieso da unten der beste aller Hunde. Und hat eine Ausnahmegenehmigung. Er trägt nämlich auch ein rotes Bändchen, wie alle, die hier mit beteiligt sind. Deswegen ist Indy dieses Wochenende als Begleithund deklariert.
Er gehört in ein Museum.
Mit dem Namen auf jeden Fall.
Ja. Ja, vielen Dank. Wir wollen dich auch nicht zu lange, weil, obwohl du sagtest, du bist tiefenentspannt. Gestern bist du hier noch durch die Gegend geflitzt, als würdest du für einen Marathon trainieren.
14 Kilometer.
Für einen halben Marathon trainieren? Ja, aber heute läuft hoffentlich alles. Ja. Und ja, wir werden hin und wieder dich so zuwinken, über die Schulter schauen und andere Leute befragen, wie es läuft von euren PartnerInnen, die hier sind. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder.
Ja, unbedingt. Also großer Dank im Übrigen auch an den Rest des Museumsteams, die natürlich auch heute hier ihr Wochenende spielend im Museum, vor allem organisierend im Museum verbringen. Das ist schön, dass also auch die anderen alle da mitziehen. Das ist ein großes Team-Event auch wird. Ja, wir wollten in Vorbereitung, haben wir gesagt, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen diese Brettspiele spielen, damit wir wissen, was es ist. Haben wir es geschafft? Nein.
Aber jetzt können wir es hier machen.
Jetzt können wir es hier machen, genau.
Gut, danke.
Danke.
Das war's mit der Late Night Show hier aus dem Museum. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Late Night Show schaut, haben wir schon zweimal auch vom Spiel am Nil gestreamt. Und diese Streams findet ihr zum Nachschauen auf unserem Streaming-Kanal Orgenspalter TV spielt. Viel Spaß damit. Wir haben zweimal mit Ägyptenbezug einmal Cthulhu gespielt und einmal dieses neue Discworld-Spiel. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.